Übersetzung der Predigt vom 2.1.2021 von Pastor Jefim. Das Thema der Predigt lautet: Die Pläne des Feindes zerstören. Es ist eine sehr schwere Zeit, wo der Herr jeden Einzelnen von uns prüft. Vielleicht merken wir es nicht, aber Gott der Vater sieht, wie sich seine Kinder benehmen. Ich glaube, dass jeder von uns durch das Tal des Todesschattens wandern musste. Bei jedem gab es Schwierigkeiten. Und wenn wir uns daran erinnern, wie wir durch diese Schwierigkeiten gegangen sind. Es gab die Wüste, die Dunkelheiten im Tunnel, in dem Tal des Todesschattens. Alles gab es in unserem Leben. Welche Auswirkungen gab es auf unser heutiges Leben? Sind wir müde? Oder sind wir schwächer geworden? Oder stärkten wir uns in dem Herrn? Oder sind wir stärker geworden? Erfahrener? Haben wir auf den Herrn geharrt und nicht uns auf die eigenen Kräfte verlassen? Ich denke, alle diese Umstände, diese Schwierigkeiten haben jeden von uns zum Guten gedient, damit wir uns in dem Herrn stärkten. In seiner Kraft hoffen wir auf ihn, nicht auf unsere Möglichkeiten, nur auf ihn. Amen. Nur auf ihn hoffen. Jetzt stehen wir auf so einer Etappe, wo sogar 0,01% Hoffnung auf sich selber, auf die Menschen, das darf nicht vorhanden sein. 100% Hoffnung auf den Herrn und nur auf ihn. Wenn wir wollen, dass Gottes Sieg in unserem Leben vollbracht wird. Wenn wir 2. Korinther Kapitel 10, die Verse 10 bis 11 lesen, der Apostel Paulus wendet sich an die Korinther. Es handelt sich um die Vergebung. Er unterstreicht dabei die Wichtigkeit der Vergebung. Wenn wir nicht vergeben, geben wir dem Satan die Möglichkeit, durch den geschwächten Schutz zu wirken. Ich wiederhole, wenn wir nicht vergeben, es bildet sich ein Bruch in unserem Schutz. Und somit geben wir dem Satan die Möglichkeit, durch diesen geschwächten Schutz einzudringen, um den Schaden den Kindern Gottes zuzufügen, da er die geringste Möglichkeit ausnutzt, um seine Absichten zu verwirklichen. Deshalb habe ich der Predigt den Namen »Die Pläne des Feindes zerstören« gegeben. Was für Absichten hat er denn? Meine Lieben, seine Absichten sind, dich vor dem Angesicht des Herrn nicht zuzulassen. Nicht zuzulassen, dass du vor dem Herrn stehen kannst. Dafür hat er sein eigenes Arsenal. Er hat leider in der ganzen Geschichte der Menschheit das ganze Arsenal benutzt. Auch bis in die heutigen Zeiten. Leider. Wir erinnern uns an die Ereignisse, die im Garten Eden stattgefunden haben. Als die Schlange, die auch Satan ist, Eva in das Gespräch eingezogen hat. Er provozierte sie, indem er die Frage gestellt hat: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? In Eden, Eva erkannte den Moment der Provokation nicht, sie verstand es nicht. Er hat sie in das Gespräch hineingezogen. Da hat der Dialog angefangen. Müssen wir an dem Dialog mit Satan teilnehmen? Natürlich nicht. Auf keinen Fall. Welches Ziel hat er denn gehabt, als er sie in diesen Dialog einbezogen hat? Den Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Wörter des Herrn zu sehen. Wir erinnern uns daran, dass der Herr sagte, es nicht von dem Baum der Erkenntnis, dann musst du des Todes sterben. Gott sagte, er hat klaren Befehl gegeben. Er sagte nicht, na ja, wenn ihr wollt, aber es ist besser, nicht davon zu essen, weil es Probleme in eurem Leben geben kann. Gott sagte klar und ausdrücklich, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn du musst des Todes sterben. Also wir wissen, dass der Satan ein Lügner ist und ein Provokateur. Merken wir uns, dass der Satan ein Lügner und ein Provokateur ist. Und er findet nicht gefestigte Seelen und sie werden ihm zum Opfer fallen, wenn sie an seine Lügen glauben. Und somit landen sie in seinen Netzen. Der Satan kann den Mensch mit gespenstischem Glanz von dieser Welt verblenden. Möchtet ihr diese Schönheit, diesen Reichtum, dieses Wohlhaben? Das ist alles Unsinn. Unterwerft euch mir. Leider, viele Menschen verfangen sich in diesem Netz, an diesem Haken, Lüge, dieser Welt, versucht er immer wieder in eure Ohren zu lügen und zu lügen, bis ihr nicht glaubt, bis ihr geschwächt seid, bis ihr die Wachsamkeit verliert. Als die ersten Menschen gesündigt haben, die erste Folge der Sünde war, weil die Sünde nie ohne Folge ist, sie hinterlässt unbedingt die Folgen. Also die erste Folge der Sünde war das Gefühl der Schuld. Und heutzutage verfolgt uns, wenn wir gesündigt haben, das Gleiche. Wenn wir irgendwo gesündigt haben, waren wir nicht wachsam. Dieses Gefühl der Schuld drückt uns, verfolgt uns. Und nur das Blut Jeschuas, nur sein Blut, befreit uns von der Schuld. Und dann weichen von uns die beschuldigenden Gedanken. Lasst uns an unser Leben erinnern. Ein Beispiel bei mir gab es solche Momente, als ich mich selbst beschuldigt habe. Warum habe ich das getan? Wofür habe ich das getan? Und welche Folgen daraus kommen werden? Was wird daraus? Und so weiter. Und sogar erschien der Gedanke, dass die Sünde, die ich zugelassen habe, wegen dieser Sünde sind wir der Ablehnung Gottes würdig. Wir können die Rettung verlieren. Und der Satan, der hält solche Gedanken warm. In Römer 5,9 wird klar gesprochen, dass wir durch das Blut Jeschuas gerechtfertigt sind. Wir sind durch sein Blut gerechtfertigt. Und da wir in dem Messias sind, so gibt es kein Urteil für uns. Amen. Da wir in dem Messias sind, sein Blut reinigt und heiligt uns. Und es gibt keine Verurteilung für uns. Und der Satan hat kein Recht, uns zu beschuldigen. Wenn der Herr uns rechtfertigt, er verschließt nicht nur einfach die Augen auf unsere Sünde. Er entfernt sie komplett aus unserem Leben, sodass wir in seinen Augen werden, als ob wir niemals gesündigt hätten. Ich wiederhole, wenn der Herr uns rechtfertigt, er verschließt nicht einfach nur seine Augen auf unsere Sünde, sondern entfernt sie komplett, sodass wir in seinen Augen so sind, als ob wir nie gesündigt hätten. Und dank dem Herrn, die Schuld hat kein Recht, in uns zu wirken, hat keinen Anspruch auf einen Platz in unserer Seele. Ich wiederhole, dank dem Herrn hat die Schuld kein Anrecht auf einen Platz in unserer Seele. Es gibt keinen Platz, keinen Anspruch für sie in unserer Seele. Amen. Halleluja. Sagt bitte, können bei den Kindern Gottes die Zweifel vorhanden sein, dass wir Gott gehören? Und das ist gesetzlich gesichert. Durch den Bund, den wir geschlossen haben, gehören wir ihm und nur ihm. Und niemand hat das gesetzliche Recht, diesen Platz einzunehmen, der Gott gehört. Er setzte sich auf den Thron unserer Herzen. Und es dürfen keine Zweifel vorhanden sein. Gott entfernte unsere Schuld. Wofür? Damit du, meine liebe Schwester und mein lieber Bruder, das Recht hast, in seine Gegenwart einzugehen und ihm zu dienen und ihn anzubeten. Und dank Jeschuas Blut änderte sich grundsätzlich Gottes Blick auf jeden von uns. Selbst wenn wir uns beschuldigen, Gottes Blick ändert sich auf jeden von uns. Gott sieht uns anders, als wir uns selbst sehen oder einander. In Offenbarung 1,6 steht geschrieben, dass der Herr uns zu Königen und Priestern macht. Als den Priester ist uns das Privileg gegeben, in den Tempeln des Herrn zu arbeiten, ihm zu dienen und seinen Namen zu segnen. Wie Könige werden wir mit ihm regieren. Wir lesen 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 12, erster Teil. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Und darüber lesen wir auch in Offenbarung 5,10, zweiter Teil, Offenbarung 11,15, 20,6, 22,5. Als Gläubige dürfen wir uns nicht überheben. Ja, wir sind tatsächlich, wie es geschrieben steht, Könige. Aber er ist der König der Könige. Wer kann höher sein als er? Er ist der König der Könige. Um unsere königliche Würde zu erniedrigen, der Satan benutzt seine Lieblingsfallstricke. Welcher Strick ist denn bei ihm sein Lieblingsstrick? Die Lüge. Er hat viele Fallstricke. Aber die Lüge, das ist ein ganz besonderer Strick. In Offenbarung, Kapitel 12, die Verse 10 bis 11, lesen wir: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Beachten Sie, dass der Teufel vor Gott das Volk Gottes verleumdet. Lasst uns an Hiob erinnern. Wenn es keine Gründe zur Beschuldigung gibt, dann benutzt der Teufel die Lüge mit dem Ziel, die Kinder Gottes zu beschwärzen. Er beschäftigt sich damit Tag und Nacht und wird nicht müde. Aber wenn wir die falsche Entscheidung treffen, dem Wille des Herrn zu widersprechen, dann wird er nicht lügen. Und wenn wir irgendetwas falsch machen oder denken, er ist damit zufrieden. Aber wenn wir dem Herrn folgen, wenn wir seinen Willen gehorsam sind, ihm dienen, dann fängt der Satan an zu verleumden. Alle Kinder Gottes. Dem Satan gefällt es, wenn wir uns entspannen. Zum Beispiel, wir entscheiden uns, sollen wir zu dem Gottesdienst gehen oder lieber zu Hause bleiben. Ich arbeite die ganze Woche, ich bin so müde, und der Satan flüstert euch ein: Ja, du bist tatsächlich müde, bleib daheim, erhole dich, das schaffst du noch, du gehst nächste Woche hin, du bleibst zu Hause und liest. Du hast diese Erholung verdient und dabei machst du es so, dass du zum Beispiel zu Hause geblieben bist, nicht zum Gottesdienst gehst und dass du sogar gar keine Schuld dabei fühlen wirst. Ja, wirklich, ich brauche Erholung. Der Lügner wird uns dann erst recht beschuldigen, wenn wir den Herrn anbeten und lobpreisen, weil er weiß, der Lobpreis und die Anbetung ändern uns. Amen. Der Lobpreis und die Anbetung ändern uns. Wenn wir anfangen, uns zu schonen und zu rechtfertigen: Ich habe heute so schlechte Laune, bin nicht in Form. Wenn ich hingehe zum Gottesdienst, alle werden das sehen, das wird Heuchelei sein. Alle werden merken, dass ich schlechte Laune habe. Ich habe mich gezwungen, zum Gottesdienst zu gehen. Das wird dann Heuchelei sein. Und so ein Mensch beruhigt sich. Er ist dann zu Hause geblieben. Es ist alles in Ordnung. Meine Lieben, wenn uns solche Gedanken besuchen und wir nicht widerstehen werden, man muss vorsichtig sein. Der Satan versucht dich von Gottes Gegenwart fernzuhalten, von dem, was der Heilige Geist bewirken will in der Gemeinde, in diesem Gottesdienst. Man muss sich merken, der Teufel ist unser Feind, läuft wie ein brüllender Löwe, vernichtend, wen er verschlingen kann. Denkt daran, wir müssen wachsam und nüchtern sein und ihm mit festem Glauben widerstehen und ihm keinen Platz geben in unserem Leben und im Dienst. Unser Ziel ist Jeschua und wir müssen danach streben, in seiner Gegenwart zu sein, ihn anzubeten und nur ihm alleine zu dienen. Das ist unsere Berufung, dem Herrn zu dienen. Was ist wichtig? Jeden von uns Gläubigen über die Ermahnung und über das Urteil zu wissen. Wodurch unterscheiden sie sich? Wodurch? Und von wem gehen sie aus? Ich wiederhole, das ist sehr wichtig. Wichtig ist zu wissen für jeden Gläubigen über die Ermahnung und was man über das Urteil wissen soll. Wodurch unterscheiden sie sich und von wem gehen sie aus? Also, Ermahnung ist die Stimme des Heiligen Geistes, der uns befiehlt, von unserer Sündhaftigkeit umzukehren. Ich wiederhole, Ermahnung ist die Stimme des Heiligen Geistes, der uns befiehlt, von unserer Sündhaftigkeit umzukehren. Er zeigt uns auf die Sünde, ermahnt uns, damit wir uns von den Sünden umkehren. Das Urteil. Was ist das Urteil? Das ist die feindliche Stimme, die unser Schuldgefühl warm hält. Es überzeugt uns in der Unvermeidlichkeit der sündhaften Suchten. Ich wiederhole, das ist die feindliche Stimme, die unser Schuldgefühl warm hält und überzeugt uns in der Unvermeidlichkeit der sündhaften Suchten. Es überzeugt, dass es unvermeidlich ist und es ist nichts Schlimmes daran. Das ist normal. Wie ist die Ermahnung von dem Urteil zu unterscheiden? Der Baum ist nach seinen Früchten bekannt. Wir erkennen oder wir können erkennen, ob das die Ermahnung oder das Urteil ist, indem, dass wir schauen, wessen Stimme das ist und wohin sie führt. Ich wiederhole, den Baum erkennen wir an seinen Früchten. Wenn wir sehen, ein guter Apfel, das ist ein guter Apfelbaum. Nach den Früchten. Weiter, wir können die Ermahnung erkennen, ob das Ermahnung oder Urteil ist, indem, dass wir schauen, wohin diese Stimme führt. Die Ermahnung, das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Er führt zu der Buße, nicht zu dem Schuldgefühl, sondern zu der Buße, um uns in der Gnade des Herrn zu befreien und uns anzuregen, in der Erkenntnis des Messias zu wachsen. Das Urteil ist die Stimme des Verleumders. Es führt zur Verzweiflung, was unsere Probleme noch verstärkt. Ich wiederhole, das Urteil ist die Stimme des Verleumders, das zur Verzweiflung führt, was unsere Probleme noch verstärkt, die mit der Sünde verbunden sind. Es unterstützt noch mehr unsere Möglichkeiten, sich so zu benehmen, wie es nicht angemessen ist für einen Gläubigen. Es stößt uns an, noch tiefer zu fallen, um sich zu urteilen. Uns können die Gedanken besuchen, wie kann Gott diese Sünde vergeben, die ich getan habe? Ob ich das gewusst habe? Habe ich nicht gewusst, wo ich hingehe und was ich tue? Und deswegen versucht der Verleumder, dich noch mehr zu urteilen, damit du nicht die Buße tust, sondern die Angst dich erfüllt und dich in seine Zangen hält. Die Ermahnung zieht dich zu Gott. Wenn der Heilige Geist dich ermahnt, du dankst dem Herrn. Herr, ich danke dir, dass du mir den Ausweg aus diesem Zustand gezeigt hast. Hast mir geholfen, diese Verzweiflung, diese Ängste zu überwinden. Betrachten wir die zweite Folge des Sündenfalls. Die hindert viele von uns. Das ist die Scham. Gibt es einen Unterschied zwischen der Schuld und der Scham? Das Schuldgefühl von Eva und Adam zwang sie, sich vor Gott zu verstecken. Ich wiederhole, das Schuldgefühl Evas und Adams zwang sie, sich vor Gott zu verstecken. Aber die Scham zwang sie, sich mit Feigenblättern zu bedecken. Das Schuldgefühl zwang Adam und Eva, sich vor Gott zu verstecken. Sie hörten die Stimme des Herrn. Aber die Scham zwang sie, sich mit Feigenblättern zu bedecken. Die Scham, was ist das? Das ist die Peinlichkeit, die wir wegen unseren Verfehlungen fühlen. Wir haben irgendetwas falsch gemacht, gedacht, falsche Entscheidung getroffen. Und wir fühlen uns unwohl. Man sagt, es ist mir peinlich. Wie konnte ich nur sowas machen? Es ist mir unangenehm. Vergib mir und so weiter. Worin besteht das Wunder des Blutes Jeschuas, des Messias? Er reinigt nicht nur von der Schuld, sondern auch von der Scham. Amen. Das Wunder von Jeschuas Blut besteht darin, dass es uns nicht nur von der Schuld, sondern auch von der Scham reinigt. Wir brauchen uns nicht mehr mit den Feigenblättern zu decken in seiner Gegenwart. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, mit offenem Gesicht. Wir können das lesen in 2. Korinther 3,18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Eine Sache ist es zu wissen, dass dir vergeben wurde. Ganz anders ist es, auch die Vergebung zu fühlen. Verstehen Sie den Unterschied zwischen Wissen und dem Gefühl? Eine Sache ist es zu wissen, dass dir vergeben worden ist. Eine ganz andere Sache ist, die Vergebung auch zu fühlen. Das Blut Jeschuas befreit von dem Schamgefühl. Ich möchte ein paar Wörter sagen über Vergießen und über die Besprengung mit dem Blut. Hebräer 10. Es hebt zwei Arten der Anwendung des Blutes Jeschuas hervor. Ich wiederhole, 10. Kapitel des Hebräerbriefes hebt zwei Arten der Anwendung des Blutes Jeschuas hervor. Wir lesen Hebräer 10, den Vers 19. Deshalb, Brüder, haben wir Zuversicht, den Weg in den heiligsten Ort zu gehen, der durch das Blut Jeschuas eröffnet wurde. Das betrifft das Vergießen des Blutes auf unser Leben, als wir zu einer neuen Schöpfung im Messias geworden sind. Ich wiederhole, das betrifft das Vergießen des Blutes auf unser Leben, als wir zu einer neuen Schöpfung im Messias geworden sind. Das Blut Messias deckt unser Leben. Wir können mutig zu ihm kommen, unabhängig davon, wie lang wir mit der Sünde gekämpft haben. So eine Nutzung des Blutes Messias passiert einmal und für alle. Ich möchte, dass ihr das euch merkt. So eine Nutzung des Blutes des Messias passiert einmal und für alle. Die nächste Art der Verwendung des Blutes Jeschuas wird im Vers 22 beschrieben. Hebräer 10, 22. Deshalb wollen wir zu dem heiligsten Ort kommen, mit aufrichtigem Herzen, in der vollen Gewissheit, die aus dem Vertrauen kommt, mit Herzen, die rein besprengt sind, von einem schlechten Gewissen, und Leibern, die mit reinem Wasser gewaschen sind. Diese Weise der Nutzung des Blutes ist nicht einmalig, sondern mehrfach. Wir sind einmal durch das Blut Jeschuas, des Messias, gewaschen. Das ist die Waschung. Die Besprengung ist die Nutzung des Blutes in mehrfacher Weise, auf der dauerhaften Basis, permanent. 1. Petrus 1, der Vers 2. Apostel Petrus sagt, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, für die zwei Zwecke, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu. Das Vergießen des Blutes Jeschuas deckt unsere Schuld vor Gott. Und die Besprengung mit dem Blut reinigt uns von dem Schamgefühl und Unsauberkeitsgefühl. Und du verstehst das nicht nur mit dem Verstand, sondern in der Wirklichkeit spürst du, dass Gott dich gereinigt hat. Halleluja! Preis den Herrn! Was ist sehr wichtig? Ich habe schon öfters gesagt, dass es das große Problem ist, dass die Kinder Gottes leider manchmal vergessen, dass sie die Kinder des großen Königs sind. Und der Teufel hält dieses Gefühl warm. Was für ein Königskind bist du, wenn du gesündigt hast, wenn du ungehorsam warst, wenn du dahin gegangen bist, wenn du das nicht gemacht hast und so weiter. Und der Mensch fängt an, sich zu beschuldigen. Wie konnte ich sowas zulassen? Und der Satan beschuldigt, er hält das Schuldgefühl warm. Deswegen, meine Lieben, lasst uns nicht vergessen, dass wir die Kinder des großen Königs sind, Gottes Kinder sind. Das heißt nicht, dass wir vor den Menschen mit erhobener Nase laufen sollen und uns überheben. Auf keinen Fall. Aber dieses Gefühl, wer wir sind, muss uns nie verlassen. Und möge uns der Herr segnen, nicht zu vergessen, dass wir die Kinder des großen Königs sind. Und wir haben diese Würde im Namen Jesuas. Amen.